Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Cano und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Tat schockiert. Ein Afghan sticht am Freitag auf mehrere Personen in Mannheim ein. Darunter wird ein bekannter Islamkritiker verletzt. Ein junger Polizist erleidet seine Verletzungen. Das ist eine neue Folge «Nebelspalterinnen» direkt aus dem Studio in Zürich. Mein Name ist Camille Lotte und mit mir am Mikrofon ist ausnahmsweise nicht die Maria, sondern Deborah Scharf. Hoi, Debi.
Hoi.
Wir hoffen, wenn Maria das hört, dass sie brav am Lernen ist. Sie hat nämlich Prüfungen. Und darum haben wir heute zwei Zürcherinnen, die diskutieren. Also, wir müssen den Berner Akzent diese Woche vermissen. Debi und ich, wir diskutieren über die schreckliche Tat, auch die Reaktionen dazu und wie die Situation in der Schweiz aussieht. Und am Schluss steht die Frage im Raum, was bedeutet das für die EM, was bedeutet das auch für die Olympischen Spiele? Deborah, du hast dich im Vorfeld von dieser Sendung mit der Tat auseinandergesetzt. Du hast dir das relativ genug und genau angeschaut. Was ist die Ausgangslage? Was ist passiert an diesem Freitag?
Genau. Am Freitagvormittag hat sich auf dem Marktplatz in Mannheim ein islamkritischer Verein namens Pax Europa versammelt. Und der Verein, der ist nach eigener Angabe, hat er als Ziel, christliche, jüdische Kultur in Deutschland und Europa zu bewahren. Und jetzt haben die sich dort versammelt und bei dieser Versammlung ist es zu einem Messerangriff gekommen. Und dabei haben sich sechs Personen sind verletzt worden, darunter ein Polizist, der dann leider am Sonntag an seinen Verletzungen verstorben ist.
Jetzt, du hast angesprochen, es ist eben die Gruppierung Pax Europa gewesen, die sich dort getroffen hat. Gegen wen hat sich dann konkret dort die Attacke gerichtet?
Also offenbar sind die Attacke gezielt gegen das Vorstandsmitglied von dem Verein gerichtet gewesen. Der heisst Michael Stürzenberger. Und der hat auch Stichverletzungen erlitten, hat sehr viel Blut verloren. Er ist aber zurzeit im Spital, viel mehr über seinen Gesundheitsstatus ist nicht bekannt.
Jetzt die andere Frage, wir wissen, wer das primäre Opfer ja war. Was weiss man über den Täter?
Der Täter ist laut Polizeiangaben seit 2013 in Deutschland wohnhaft. Er sei 25, verheiratet, hat zwei Kinder. Und geboren ist er in Afghanistan. Jetzt sind heute Nachmittag noch mehr Informationen von Welt.de rausgekommen. Und offenbar sei er seit März 2013 in Deutschland. Und 2014 sei dann aber sein Asylantrag abgelehnt worden. Und dann sei er, ich meinte, bis 2023 illegal in Deutschland wohnhaft gewesen.
Also man hat nicht probiert, ihn abzuschieben. Er ist einfach illegal geduldet worden.
Genau. Und dann hat er dann aber eine deutsche Frau, ich weiß nicht, ob geheiratet, aber sicher ein Kind mit ihr gehabt. Und so hat er dann ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und man vermutet bei ihm einen islamistischen Hintergrund. Er hat nämlich einen YouTube-Kanal und dort sieht man ihn mit einer Taliban-Flagge. Und er hat auch sonst Videos von afghanischen Terrorprediger aufgeladen.
Also dort sieht man schon gewisse Anzeichen. Natürlich sieht man auch, wie es überhaupt so weit gekommen ist, dass er noch im Land ist. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Details hineingehen. Ich glaube, ein Grund, wieso sich die Tat so schnell verbreitet hat, es gibt ein Video von dieser Tat. Wir werden auch noch über ein zweites Video reden. Und dort sieht man wirklich sehr genau, was passiert ist. Und du hast dir das Ganze Video angeschaut und auch ein zweites Video, das das aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Was genau ist passiert bei dem Attentat?
Also auf dem Video sieht man zuerst mal mehrere Personen und dann ein Mann, der kommt und auf die Personen einsticht. Dann sieht man plötzlich einen Polizist, der auf einem Mann drauf sitzt und dann kommt der Täter mit dem Messer und sticht den Polizist, der auf dem anderen drauf sitzt, mehrmals in den Hinterkopf.
Also zuerst, wenn man das Video sieht, hat man die Vermutung, der Polizist sitzt eigentlich auf dem Täter, sitzt er aber gar nicht, sondern er wird nachher angegriffen. Aber es ist ein bisschen komplizierter.
Ja. Genau, weil wir haben dann eben noch ein anderes Video gefunden, wo aus einem anderen Blickwinkel ist, wo man ein bisschen noch vorher sieht, wieso der Polizist auf der drauf sitzt. Und zwar ist es so, dass der, wo der Polizist drauf sitzt, vorher auf einen anderen Mann einschlägt.
Ja.
Und der, wo auf der einschlägt, der liegt am Boden. Und dann sieht man, wie der Polizist den, der schlägt, nimmt und dann auf ihn drauf sitzt. Das heisst, wahrscheinlich hat der Polizist gedacht, der, der schlägt, ist der Täter. Das weiss man nicht genau. Wenn man dann aber sich das nochmal überlegt, dann sieht man, dass der, der schlägt einen Mann, der einen anderen Mann wegziehen will. Das heisst, der schlägt, probiert wahrscheinlich auch irgendwie zu helfen in dieser Situation und hat auch ein Missverständnis, wer jetzt da der Täter ist. Und gegen den Schluss sieht man dann eben, wie der Polizist auf dem, der geschlagen hat, drauf sitzt. Dann kommt der Täter, sticht mehrmals in den Hinterkopf vom Polizist. Dann gibt es andere Polizisten, die dort noch rundherum stehen. Und dann der Täter mit dem Messer anschiessen. Dann geht der zu Boden, der Polizist auch. Und dann liegt das Messer ganz nahe bei dem, der am Boden gelegen ist, wo vorher der Polizist drauf gesessen ist. Und der nimmt dann das Messer und schiesst es Richtung Polizei. Und das ist eben das Indiz, dass der eigentlich nicht etwas Böses hat wollen und wahrscheinlich der andere geschlagen hat, weil er gedacht hat, der sei der Täter. Und der Polizist hat gedacht, der, der schlägt, ist der Täter. Darum auf den drauf gesessen. Und am Schluss hat dann der Täter kommen können, wie der Polizist halt auf dem Boden gesessen ist und von dem her wehrlos war. Aber es ist ein bisschen kompliziert und verwirrend.
Ja. Also ja, wirklich, wenn man das Video sieht, oder beide Videos, die Situation ist mega unübersichtlich. Ja. Es passiert extrem schnell. Also man redet da vielleicht von einer Minute.
Maximal.
Ja. Es ist nicht klar, eben, wer ist Täter. Es tun auch eben Leute eben auch sonst eingreifen. Es ist nicht klar, wer Täter und wer die Polizei nachher gehabt hat. Oder jetzt sieht man da und man vermutet, dass da eben ein Missverständnis war untereinander. Und grundsätzlich, also es ist für mich eine extrem schockierende Szene, wie schnell das gegangen ist.
Ja.
Und trotzdem, wie viel Polizei ja anwesend war, und es hat trotzdem passieren können. Ja. Wie ist dir so ein bisschen gegangen, als du das Video gesehen hast?
Also zuerst mal bin ich schockiert gewesen, wie visuell das Video ist. Man sieht wirklich, also man sieht Blut, es ist schon zum Teil verpixelt, aber man sieht recht viel. Man sieht auch, wie der Täter also wirklich einfach sticht und wirklich so aggressiv ist und in einer wirklichen Boshaftigkeit. Trotzdem ist es aber sehr unübersichtlich und eben am Anfang haben wir uns so gefragt, wieso sitzt der Polizist auf jemandem, der nicht der Täter ist? Wieso denkt er, dass der Täter ist? Und beim ersten Video, das wir gesehen haben, das auch gerade auf Twitter und so recht rundherum gegangen ist, siehst du gar nicht, warum der Polizist auf dem sitzt. Du siehst nur, dass er dort drauf sitzt. Wenn man dann aber das Video von der anderen Perspektive sieht und sieht, dass der Mann vorher einen anderen geschlagen hat, dann macht es wieder mehr Sinn, wieso der Polizist dort sitzt. Aber also ich war vor allem beim ersten Mal schauen, sehr, sehr schockiert gewesen. Und ja, es geht so schnell und ist so brutal. Und gleichzeitig fragt man sich aber, wieso hat es so viele Polizisten rundherum, die nichts machen?
Ja.
Also der auf ihn drauf sitzt, der hat gerade gehandelt, aber die anderen stehen ein bisschen in Schussdistanz daneben, machen aber nicht wirklich etwas.
Ja, es ist auch der Eindruck, den ich hatte. Das ist wirklich der Polizist, der jetzt leider verstorben ist. Er hat sehr schnell gehandelt und sich eingemischt. Man sieht aber, ich glaube, zwei, die die Waffe ziehen. Wir stehen aber noch mehr rundherum.
Ja.
Und das ist schon das, was ich mich gefragt habe. Oder? Du hast die Veranstaltung und offensichtlich hat man ja irgendwie vermutet, dass es zu einer Auseinandersetzung kommen kann. Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß an dieser Veranstaltung. Und trotzdem hast du einen Polizist, der eingreift, die anderen, die rundherum stehen. Es geht auch, obwohl es eine kurze Zeit ist, relativ lang, bis man auf den Täter kann schiessen kann, bis man ihn davon abbringen kann. Und das Ganze ist einfach am helllichten Tag. Am Freitagmorgen, glaube ich, Freitagmittag ist das passiert. In kürzester Zeit. Und das ist so ein bisschen das, was ich mich gefragt habe, was ist die Sache mit diesen Messerangriffen, oder? Und ich muss sagen, es handelt sich nicht um einen traurigen Einzelfall, sondern wenn man sich das genau anschaut, das habe ich gemacht für die Sendung, die Statistiken für Deutschland zeigen einen Anstieg der Messerangriffe. Also man kann sagen, die Messerangriffe, und zwar die bei gefährlichen oder schweren Körperverletzungen, die sind im Jahr 2023 bei 8.951 Fällen gelegen in Deutschland. Das sind 791 Fälle mehr als im Vorjahr. Also man sieht wirklich da einen Anstieg, und das hat man in Mannheim auch festgestellt. Und dort haben die Behörden wollen handeln. Und ich glaube, jetzt kommt ein bisschen Kontroverse, wieso wir über das diskutieren müssen. Sie haben gesagt, es gibt einen Anstieg von diesen Straftaten. Und wie hat man reagiert? Mit einem Waffen- und Messerverbot in der Innenstadt. Also man hat wortwörtlich eine Karte definiert, einen Bereich, und gesagt, dort ist Waffenträger, Messerverbot, das herrscht dort. Und das Krasse ist, man hat das genau festgehalten. Es steht nämlich, Waffen- und Messerverbot in dieser Zone ist jeweils vom Freitag um 8 Uhr am Abend bis Samstag am Morgen um 6 Uhr. Dann wieder nicht mehr, dafür wieder am Samstagabend vom 8 Uhr bis am Sonntagmorgen um 6 Uhr und auch bei 4 Tagen in dieser Nacht amix. Was passiert, wenn man trotzdem ein Messer hat in dieser Zeit in dieser Innenstadt, dann kann es ein Bußgeld geben bis 10'000 Euro und man könne die Waffe entziehen.
Ja, also das ist ja ein Witz. Also das ist ja wie, eben jetzt, von dem bis dann darfst du nicht und nachher ist es erlaubt, dann kannst du Leute abstechen, aber zu den Zeiten, die da fest definiert sind, genau in dem Umkreis, in dieser Stadt, darfst du es nicht. Also das macht doch überhaupt keinen Sinn und das hilft doch nichts. Und jetzt genau auch so ein Täter macht ja schon etwas Illegales, ist kriminell. Mhm. Also würde er jetzt auf die Öffnungszeiten oder auf die erlaubten Zeiten achten? Also.
Es ist total irrsinnig. Vor allem, ich frage mich auch, wie ist das in dieser Verwaltung abgelaufen? Wir haben ein Problem mit Messerangriff. Und für mich ist es so wie das Meme, wo die Leute in einem Büro sitzen und nachher ein dummer Vorschlag nach dem anderen kommt, der einzige gute Vorschlag, der wird doch aus dem Fenster geschmissen. Und es war so ein bisschen, der eine von diesen dummen Vorschlägen ist, stellen wir doch ein Schild auf, wo steht, dass Messer verboten sind in der Nacht.
Ja.
Und ich muss sagen, und was haben die auch das Gefühl? Als wäre so ein Täter, würde dann sagen, ah gut, eben, dann mache ich es am Freitagmorgen und halt nicht am Freitagabend.
Genau.
Die andere Frage, hat das Messerverbot durchgehend das verhindert? Nein.
Aber da muss man jetzt auch sagen, der Vorfall ist passiert nicht in diesen Zeiten. Das heisst, er darf ein Messer dabei haben.
Mhm. Er darf ein Messer dabei haben. Grundsätzlich frage ich mich so eben die Messersituation, die wir haben. Was man nicht weiss, ist, wie es zu dieser Tat kam. Also hat er im Vorhinein das Messer von daheim mitgenommen und ist dort angereist, wirklich mit der Absicht, das Attentat zu begehen. Oder hat er das Messer dort gekauft?
Das ist noch die Frage. Ist das geplant gewesen? Ist es im Affekt passiert, weil er die Versammlung gesehen hat? Das weiss man nicht.
Das ist sicher das, was man wird müssen als Justiz beantworten müssen. Wie ist es zu diesen Taten gekommen? Was war der Hintergrund gewesen? Aber es ist schon sehr störend, dass man sagt, hey, unsere politischen Massnahmen sind Messerverbotszonen und man wirklich glaubt, ja, dass man wirklich glaubt, so etwas würde etwas bringen.
Ja.
Das ist das, was für mich am schockierendsten ist. Und ich glaube, da muss man auch die Politiker, die gesagt haben, das ist eine Massnahme, muss man auch irgendwo zur Rechenschaft ziehen und sagen, hey, das, was ihr vorgeschlagen habt, funktioniert nicht, aber ich kann es sagen, im Gegenteil. Ich habe heute Nachmittag gerade einen Artikel gesehen, man fordert jetzt deutschlandweit mehr so Verbotszonen.
Oh wow. Ja, das wird sicher extrem viel helfen.
Es wird sicher extrem viel helfen, muss ich wirklich sagen.
Ja. Aber was sich eben da auch noch fragt, ist, wir haben jetzt über Deutschland geredet, aber was hat das auch für Auswirkungen in der Schweiz? Ich habe jetzt mal ein bisschen Zahlen von der Schweiz angeschaut und es ist so, eben, dass man, wenn man schon ein bisschen die Medien verfolgt, merkt man, dass es immer mehr eigentlich Gewalttaten gibt.
Absolut.
Man liest immer mehr davon. Zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr hat ein 16-jähriger Afghan einen 39-jährigen Türk mit einer Stichwaffe verletzt. Also ich habe spezifisch eigentlich Stichwaffen Attentäter nachgeschaut und Messer und so Sachen. Oder auch Ende letztes Jahr hat ein 18-jähriger Tunesier im Kreis 4 einen 27-jährigen mit einem Messer so fest verletzt, dass er gerade notoperiert werden musste. Und ich habe jetzt mal Statistik angeschaut von 2019 bis 2023. Und da haben sich die Zahl allein von den Messerangriffen mehr als verdoppelt. Und zwar von 50 auf 105 Fälle. Und 71 von diesen 105 Messerangriffen in 2023 sind von ausländischen Männern begangen worden. Und ein Fünftel von denen sind sogar ausländische Jugendliche gewesen. Das heisst, es sind oft Männer, es sind viele Ausländer und vor allem immer mehr Junge.
Aber es ist wirklich das. Also einerseits, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, wenn du die Medien verfolgt hast, du hast das Gefühl, es ist immer vermehrt an die Öffentlichkeit gekommen oder das Bewusstsein ist da gewesen, aber die Zahlen zeigen auch, eben, es hat zugenommen. Aber das Problem ist ja schon, ich habe das Gefühl, das Ganze ist ein Trend geworden, oder? Im Ausgang, ich habe ein Messer dabei, weil die anderen auch eins dabei haben. Oder ich habe es zur Selbstverteidigung dabei. Und vor allem eben junge Männer. Ich habe das Gefühl, das ist ein Trend, was sich entwickelt hat, halt eben auch mit dem Risiko, dass es dann, wenn es zu einer Eskalation kommt. Früher hat man sich einfach eins auf die Nase gehauen und dann war die Sache erledigt. Und heute, im Gegenteil, heute wird Stichwaffe gezogen und die Verletzungen sind so schnell, so lebensgefährlich. Man kann das sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man zusticht, aber lebenswichtige Organe, gerade im Bauchraum, oder wir haben es gesehen bei den Polizisten, eben Nacken, Kopfbereich, wie gefährlich das ist. Und das ist das, was mir schon Sorgen macht, dass man die Messer eben immer mehr mit sich trägt.
Ja, und sie sind auch so einfach verfügbar. Bis du eine Waffe bekommst, habe ich das Gefühl, oder also zum Beispiel Schusswaffe oder so, braucht es viel mehr, aber ein Messer kannst du schon in dem Migros oder irgendwo kannst du schon sehr ein scharfes Messer kaufen oder irgendwo sonst. Ich meine, Küchenmesser, da kannst du jemanden schon sehr, sehr, sehr fest verletzen und das ist extrem gefährlich. Und da musst du keine Bewilligung haben und nichts, das kannst du einfach überall mitnehmen und dann jemanden eben bis zum Tod hin verletzen.
Ja, das ist eigentlich das, was ich glaube, sieht man in dem Video vom Attentat, es ist ein extrem langes Messer.
Ja.
Es ist nicht so das, was ich erwartet habe. Als ich gelesen habe, neben Messerattacke, kann ich eben mehr mit dem Klassischen, wo man einem immer davor warnt. Weißt du, diesen Butterfly-Messer oder diesen, wo du kannst einen Knopf drücken kannst, nachher springt die Klinge raus. Mit so etwas habe ich gerechnet. Ja. Aber dort hat es ausgesehen wie ein grosses Fleisch, ein grosses Küchenmesser, das man dort hat. Wo man eben, du kannst einfach in den Laden gehen und du kannst es kaufen.
Ja.
Aber Messer verbieten, oder? Da sind wir bei der Messerverbotszone. Also, das
ist auch schwierig, ja.
Es ist ein Alltagsgegenstand, den du dort hast, oder? Und es verdächtigt dich niemand, wenn du im Coop ein Küchenmesser kaufst.
Klar. Und eben, du musst keine Bewilligung haben, kannst es einfach kaufen und mit dir mitnehmen. Und es hat auch noch gut in einer Tasche Platz in der Regel. Also es ist ganz gefährlich.
Es ist extrem gefährlich und ich glaube, wir haben einfach politisch im Moment keine Antwort darauf, wie wir damit umgehen. Vor allem, was ich in Erfahrung gebracht habe, ich habe mich natürlich gefragt, oder? Gerade als Polizei, du hast jemanden, der ein Messer zückt, oder? Wie kannst du darauf reagieren? Und also, es war krass gewesen, bei der Stadtpolizei hat gesagt, wenn jemand 2 Meter von dir entfernt steht und das Messer zückt, das langt knapp für dich, um die Waffe ziehen und schiessen. Mehr hast du nicht Zeit. Und du musst davon ausgehen, dass es ein lebensgefährlicher Angriff ist, wenn jemand halt versucht, eben wild auf dich einzustechen. Und das ist das, was wir auch in diesem Video sehen. Ja. Oder? Es ist ein Wild, einfach mehrfach einstechen. Oder? Es ist nicht ein Schnitt und es ist fertig, sondern man versucht, so viel, so schnell wie möglich in dem Sinn einzuschlagen.
Das ist so. Also eben in dem Video, man sieht, es ist komplett unkontrolliert. Ich habe mich auch gefragt, hat er irgendwelche Drogen genommen, der Täter? Oder ist er irgendwie sonst in einem Wahn drin? Das hat natürlich auch noch einen grossen Einfluss. Das weiss ich jetzt alles nicht. Nur ich glaube, er ist nicht vernehmungsfähig momentan vor Gericht, habe ich noch einmal gelesen. Aber also das ist ganz extrem. Und am helllichten Tag.
Und eben, und dann bevor wir zum letzten Thema gehen, das, was mir dann einmal in den Sinn kommt, wir haben im März, glaube ich, die Attacke in der Stadt Zürich auf einen orthodoxen Jude.
Ja.
wo genau die gleiche Situation war, auch lebensgefährlich bedroht. Soweit ich weiss, geht es ihm besser jetzt. Aber wir haben aktuell ein Problem, dass es zu diesen Taten kommt. Und es kommt zu diesen Taten häufiger. Wir haben jetzt Zahlen gehört, die wir gesehen haben für den Anstieg. Und das steht ja so ein bisschen in Relation mit unserer Schlussdiskussion. In ein paar Tagen startet in Deutschland die EM. Ende Juli sind in Paris die Olympischen Spiele. Und das bringt natürlich auch ein Risiko mit sich, das man hat. Oder? Man hat diese Veranstaltungen. Und gerade am letzten Freitag hat der Bundesrat darauf reagiert und hat gesagt, er möchte, solange diese Sportveranstaltungen sind, möchte er wieder Grenzkontrollen einführen, weil der Islamische Staat wirbt aktuell damit, dass man die Attentate machen an diesen Sportveranstaltungen. Und sagt auch, ja, auch in der Schweiz besteht bei Public Viewings Risiko, man hat eine erhöhte Alarmbereitschaft, dass es eben zu so einem Angriff kommt. Jetzt bei dir, wenn das gerade so eben der, wir haben diesen Fall jetzt gehört, wie siehst du es? Du machst dir andere Gedanken, wenn du jetzt würdest im Sommer an ein Public Viewing gehen oder an ein Konzert? Wie geht es dir dabei?
Ja, ehrlich gesagt mache ich mir da schon Gedanken, weil gerade wenn auf engem Raum viele Leute zusammenkommen, dann ist das Risiko erhöht. Und da muss ich mir dann schon überlegen, will ich dann wirklich dort hingehen und mich an so eine Gefahr aussetzen? Weil du weißt nie eben, jetzt, wie wir das gesehen haben, das hat jetzt auch niemand vermutet. Klar, das war jetzt noch sehr politisch, gewesen, die Versammlung. Und das ist vielleicht das Public Viewing weniger. Aber trotzdem, es ist immer eine Gefahr. Und wir haben es gemerkt, so Sachen, sie häufen sich. Sie häufen sich und auch unschuldige Leute kommen darunter und werden verletzt. Und da mache ich mir schon Gedanken. Ich muss dann wie zweimal überlegen, will ich nicht lieber daheim vor dem Fernsehen schauen, wo ich in Sicherheit bin.
Ja, mir geht es ähnlich. Eben, die vielleicht schon länger zu hören, ich habe meinem Vater auf der 55. Geburi, habe ich EM-Tickets geschenkt. Wir gehen Frankreich-Holland schauen in Leipzig. Und ja, die Idee, wir gehen da das Spiel. Und wir haben gedacht, hey, vielleicht gehen wir nachher auf Berlin. Auch dort vielleicht mal ein Public Viewing. Ich liebe ja die Fußballstimmung. Es ist Nachmittag, du kannst ein Bier trinken und Fußball schauen mit deinen Freunden. Perfektes Sommerprogramm. Aber ich muss gerade sagen, das Attentat jetzt. Und eben, ja, du sagst, es hat wahrscheinlich einen politischen Hintergrund. Es war ja eine politische Veranstaltung. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade eben so Menschenmassen, dass das sehr attraktiv ist als ein Attentatsziel. Und ich habe schon irgendwo den Gedanken, gehe ich jetzt das Spiel schauen? Gehe ich dann auch in Public Viewings das Spiel schauen? Und ich habe mir Gedanken gemacht, dass das Anschlagsziel sein könnte. Und wie würde ich mir das selber verzeihen, vielleicht, wenn etwas passiert?
Gerade wenn du mit deinem Vater mitnimmst und stell dir vor, ihm würde etwas passieren oder so. Du hast ihm die Tickets geschenkt.
Es ist genau das.
Es ist ganz schwierig zum Abwägen.
Es ist schwierig zum Abwägen und es lässt mich in so einem Zwiespalt. Oder? Wie grundsätzlich, willst du dich wegen so Terrorangriff nur noch die Heime einsperren, dann ist ja wie das Ziel auch irgendwo erreicht. Oder? Dann ist der Angriff auf deine Kultur erreicht, weil du zerstörst dich damit, dass niemand mehr an die Public Viewings geht. Oder musst du erst recht gehen, aber eben, du musst dann auch mit den Konsequenzen leben, dass vielleicht etwas passiert. Und eben in meinem Fall, dass ich sogar noch der Initiator war, dass wir dort angegangen sind und ich mir aber auch die Gedanken gemacht habe, wir sind trotzdem angegangen. Es ist für mich eine extrem schwierige Situation, wo ich bis jetzt die Lösung nicht gefunden habe.
Ja, das kann ich verstehen. Es ist auch schwierig, das Abwägen eben zwischen deiner eigenen Freiheit und du willst dich nicht einschränken lassen. Sie sollen nicht ihr Ziel erreichen, aber willst du auch nicht, dass etwas passiert?
Es ist ganz schwierig und zum Schluss, wir müssen politische Antwort finden. Wir müssen die Täter sollen erst gar nicht können einreisen. Sie dürfen auch nicht 9 Jahre lang sich illegal da aufhalten. Man muss sie auch konsequent zurückschaffen. Und das Letzte, was dir hilft, sind eben so Waffenverbotszonen, sondern man zu der Realität kommt und sich fragen, wie können wir konsequent damit umgehen. Und das ist das, wo ich jetzt wieder das Auge drauf habe. Und ich erwarte auch natürlich, dass die Leute auch das politisch einfordern, dass man nicht sagt, das Einzige, was wir machen, ist ein Waffenträgverbot, sondern wir können wirklich dort handeln.
Ja, und ich finde, wenn man sieht, wer die Taten begeht, wie ich es vorher gesagt habe, so viele Ausländer, dann muss man einfach mehr Grenzkontrollen machen. Und wir können dann nicht von Drittstaaten immer dann die Leute trotzdem einreisen lassen, weil sie halt von einem anderen Land kommen, von einem Nachbarland von uns oder so, wo im Schengen-Raum ist. Mhm. Das geht nicht. Wir müssen jetzt einfach genauer darauf schauen, wer da kommt.
Und wir müssen das auch einfordern von der Politik. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich bin froh, dass der Bundesrat jetzt Grenzkontrollen eingeführt hat.
Ja.
Ich wäre noch glücklicher, wenn er würde sagen, die behalten wir nachher. Mhm. Und das andere ist, sagen, hey, beim Nachrichtendienst vom Bund, haben wir Leute auf der Überwachungsliste? Fehlen die Leute vielleicht? Haben wir alles erfasst? Und dass man konsequent dann wirklich auch sagt, hey, wir wissen, wie die Lage ist und wir können handeln. Und wenn es passiert, dass man dort auch konsequent handelt. Aber ich gehe mit einem mummeligen Gefühl in die Sport, in die EM, in die Olympischen Spiele, in den Sommer. Wir hoffen natürlich, dass nichts weiteres passiert, aber es ist ein Thema, wo wir werden müssen darüber reden.
Ja.
Jetzt, ich schaue auf die Uhr und das war es auch schon wieder mit Nebelspalterinnen. Für euer Mikrofon waren Deborah Scharf und mein Name ist Gami Lotte. Vergesst wie immer nicht, uns zu abonnieren und uns hoch zu bewerten. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der Maria im schönen Berndeutsch am Dienstag um 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.